Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüße ich Praktikantinnen und Praktikanten aus der SPD-Bundestagsfraktion. Ich begrüße Praktikantinnen und Praktikanten aus dem Rat für nachhaltige Entwicklung. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir haben heute Mittwoch und da wir am Freitag keine REKPK haben, machen wir jetzt das Kabinett und die Termine in einer Abfolge.
Ja, besonders effizient. Fangen wir mit dem Bericht aus dem Kabinett an und mit zwei Entscheidungen, auf die ich Sie hinweisen möchte. Das eine ist, wer von A nach B möchte, kann neben dem eigenen Auto den ÖPNV, das Taxi, Carsharing oder eine ganze Kombination der verschiedenen Mobilitätsangebote nutzen. Das soll künftig noch einfacher und nahtloser möglich sein. Und Voraussetzung dafür ist, dass Verkehrsdaten noch besser verfügbar sind. Darunter fallen Fahrpläne, etwaige Verspätungen, aktuelle Verkehrshindernisse oder auch der Zustand der nötigen Ladeinfrastruktur bei der E-Mobilität. Dafür hat die Bundesregierung heute den Entwurf für ein Mobilitätsdatengesetz beschlossen. Eine Koordinierungsstelle soll künftig die Datenqualität überwachen. Sie soll technische Vorgaben machen, wie die Dateninhaber ihre Daten bereitstellen und wie sie abgerufen werden können. Und das Bundesamt für Logistik und Mobilität erhält Sanktionsmöglichkeiten für den Fall, dass Dateninhaber die Informationen nicht oder nicht rechtzeitig bereitstellen. Mit dem Gesetz schafft die Bundesregierung einen einheitlichen Rechtsrahmen und stellt sicher, dass Verkehrsdaten frei und in besserer Qualität als heute verfügbar sind. Die Daten sind zudem die Grundlage für Innovationen und neue Geschäftsmodelle im Mobilitätssektor. Damit zum Beispiel das Bahnticket, der Leihwagen und der E-Roller künftig anbieterübergreifend digital gebucht und bezahlt werden können oder damit Bürgerinnen und Bürger über ihre Mobilitäts-App aktuelle und verlässliche Echtzeitinformationen zu ihrer Reise enthalten. Das Kabinett hat heute außerdem die Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktion zum Entwurf des SGB III Modernisierungsgesetzes beschlossen. Damit sollen vor allem arbeitsmarktpolitische Vorhaben aus der Wachstumsinitiative umgesetzt werden. Sie betreffen überwiegend, aber nicht nur, das Thema Bürgergeld. Die neuen Regelungen sehen vor, für mehr Verbindlichkeit zu sorgen, für eine erfolgreiche Vermittlung in den Arbeitsmarkt und mehr Fairness im Sozialstaat. Ich möchte Ihnen hier kurz ein paar Maßnahmen kursorisch nennen. So soll zum Beispiel künftig eine längere Pendelzeit zum Arbeitsplatz zumutbar sein. Wer eine zumutbare Arbeit ohne triftigen Grund ablehnt, soll mit erhöhten Kürzungen der Leistungen rechnen müssen. Eigenes Vermögen soll nun schon nach einem halben statt bisher nach einem Jahr angerechnet werden, bevor staatliche Leistungen bezogen werden können. Jobcenter sollen Schwarzarbeit als Pflichtverletzung ahnden und Leistungen kürzen können. Und wer zum Beispiel eine Arbeit gefunden hat und nicht länger auf Bürgergeld angewiesen ist, soll eine Prämie erhalten. Soweit der Bericht aus dem Kabinett und jetzt der Service für die kommende Woche und der Ausblick auf die Termine des Bundeskanzlers, die öffentlichen Termine. Der Bundeskanzler wird am Montag, 7. Oktober, die Hamburg Sustainability Konferenz besuchen. Er wird dort gegen kurz nach 10 die Eröffnungsrede halten und anschließend an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Die Hamburg Sustainability Conference findet am 7. und 8. Oktober erstmals statt und ist eine neue globale Plattform, die vom Bundesentwicklungsministerium ins Leben gerufen wurde. Das BMZ kooperiert dabei eng mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, mit der Michael-Otto-Stiftung und der Freien und Hansestadt Hamburg. Weitere Konferenzen sind für die kommenden beiden Jahre geplant. An den Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen, der in der vergangenen Woche stattfand, schließt nun die HSC-Auftaktkonferenz an. Und es geht darum, die politischen Beschlüsse aus New York nun hin zu einer praktischen Umsetzung zu bringen. Dabei fokussiert sich die Konferenz insbesondere darauf, praktische Lösungen für das Erreichen der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele zu finden. Das soll mittels weltweiter Allianzen von Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geschehen. Die gesamte Veranstaltung wird auf der Website der HSC live gestreamt. Ebenfalls noch am Montag, 7. Oktober, wird der Bundeskanzler um 19.30 Uhr in Hamburg an einer Gedenkzeremonie der jüdischen Gemeinde Hamburg zum ersten Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel teilnehmen. Gemeinsam möchte man der Opfer des barbarischen Angriffs gedenken. Jetzt geht es weiter. Dienstag, 8. Oktober, an diesem Tag wird der Bundeskanzler an der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung im AXIKA-Konferenzzentrum in Berlin teilnehmen. Er wird dort gegen kurz nach 11 eine Rede halten. Anschließend findet eine Frage- und Antwortrunde statt. In diesem Jahr widmet sich die Konferenz der Frage Nachhaltigkeit im Stresstest. Wie sichern wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Die Teilnahme des Bundeskanzlers an der Jahrestagung ist eine gute Tradition geworden. Seit Beginn, seit 2001, haben Bundeskanzler an allen bis dato stattgefundenen Jahreskonferenzen teilgenommen. Und insofern setzen wir das in diesem Jahr fort. Der Rat berät die Bundesregierung in Fragen der Nachhaltigkeit, benennt dringende Handlungsfelder und trägt dazu bei, Nachhaltigkeit zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen zu machen. Die gesamte Veranstaltung wird auf der Website des RME live übertragen. Ebenfalls am Dienstag empfängt der Bundeskanzler die Vorsitzenden der 5 großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt im Rahmen eines Mittagessens. Teilnehmen werden der ILO-Generaldirektor Gilbert Ungbo, IWF-Generaldirektorin Kristalina Georgieva, OECD-Generalsekretär Matthias Cormann, WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala und Weltbankpräsident Aya Banga. Das informelle Treffen der 5 großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen findet jedes Jahr statt. Der Bundeskanzler wird sich mit den Gästen zu aktuellen Fragen der internationalen Wirtschaftspolitik austauschen. Dieser Termin ist nicht presseöffentlich. Am Mittwoch, 9. Oktober, tagt um 11 Uhr wie gewöhnlich das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Nachmittag nimmt der Bundeskanzler dann in Leipzig am 35. Jubiläum der Friedlichen Revolution teil. In Leipzig gingen am 9. Oktober 1989 zehntausende Menschen auf die Straße, um für Freiheit und Demokratie zu demonstrieren. Die Friedliche Revolution war eine der Voraussetzungen für den Fall der Berliner Mauer und für die deutsche Wiedervereinigung. Das will der Bundeskanzler würdigen. Der Festakt zu diesem Jubiläum findet im großen Saal des Leipziger Gewandhauses statt. Er beginnt um 14.30 Uhr und der Bundeskanzler wird dort die Festrede halten. Im Anschluss um 17 Uhr wird er am Friedensgebet in der Nikolaikirche teilnehmen. Das Friedensgebet war im September 1989 Ausgangspunkt der Montagsdemonstration. Danach findet auf dem Augustusplatz das Lichtfest statt. Es wird um 19 Uhr durch den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung eröffnet. Grußworte sprechen der Bundeskanzler, die Bürgerrechtlerin Elke Urban und der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer. Die Grußwortgeber platzieren anschließend Kerzen auf dem L des Schriftzuges Leipzig 89. Am Donnerstag, 10. Oktober, empfängt der Bundeskanzler um 12 Uhr den gewählten Präsidenten des Europäischen Rates Antonio Costa im Bundeskanzleramt. Das Treffen findet damit im Vorfeld von Costas Amtsantritt am 1. Dezember statt. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen voraussichtlich die politischen Prioritäten der nächsten Jahre und die künftige Zusammenarbeit im Europäischen Rat. Eine Pressebegegnung ist nicht geplant. Ebenfalls am Donnerstag ab 19.30 Uhr wird der Bundeskanzler an der Jubiläumsfeier des VNet-Verbandes zum 40-jährigen Bestehen der privaten Medien in Deutschland teilnehmen. Die Feier findet im Telegrafenamt in Berlin statt. Die privaten Medien sind seit 4 Jahrzehnten ein wesentlicher Grundpfeiler der dualen, mittlerweile eher trimedialen deutschen Medienordnung und damit auch unseres demokratischen Gemeinwesens. Gerade Ihnen verdanken wir eines der vielfältigsten Mediensysteme der Welt, das es zu fördern und mit Blick auf die Marktmacht großer internationaler Plattformen sicherlich auch zu schützen gilt. Der Kanzler wird bei der Feier einen Vortrag halten und anschließend an einer Podiumsdiskussion gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Schweizer sowie Branchenvertretern und Branchenvertretern teilnehmen. Dieser Termin ist presseöffentlich. Dann folgt für Freitag und Sonnabend das, was ich schon vergangene Woche oder Anfang dieser Woche bekannt gegeben habe, nämlich der Besuch des US-Präsidenten in Deutschland. Weitere Details kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen noch nicht bieten, aber Sie schon mal neugierig machen auf ein Briefing unter 2, das wir anbieten, kommenden Dienstag, 8. Oktober, 11.15 Uhr. Und wenn ich richtig informiert bin, in diesem wunderschönen Saal. Die konkrete Ausplanung folgt dann, soweit wir es mitteilen können. Dann bin ich bei Sonntag, 13. Oktober, dann nimmt der Bundeskanzler am Festtag 75 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund teil. Die Veranstaltung findet ab 11 Uhr im Kosmos in Berlin-Friedrichshain statt. Damit jetzt aber wirklich genug.
Ja, so viel Termin, dass mein Zettel voll ist. Aber wir haben noch eine Reiseankündigung des BMI.
Vielen Dank. Bundesinnenministerin Faeser wird heute Nachmittag nach Italien reisen, um am G7-Innenministertreffen in Mirabella e Clano teilzunehmen. Das ist bei Neapel. Auf der Agenda stehen unter anderem die Themen Bekämpfung des internationalen Terrorismus, der organisierten Kriminalität und der Schleusungskriminalität sowie die Stärkung der Cybersicherheit. In all diesen Fragen arbeiten wir mit den G7-Staaten eng zusammen und braucht es eine starke internationale Kooperation mit unseren Partnern angesichts der aktuellen Bedrohungslagen. Ministerin Faeser wird auf der Konferenz erstmalig persönlich ihre neue britische Amtskollegin Yvette Cooper und ihren neuen französischen Amtskollegen Bruno Retailleau zu bilateralen Gesprächen treffen. Außerdem trifft sie natürlich ihren italienischen Amtskollegen Piantedosi und EU-Innenkommissarin Johansson. Danke.
Vielen Dank. Dann gehen wir kurz die Kabinettstermine durch oder die Kabinettsthemen durch. Mobilitätsdatengeld. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum SGB-III Modernisierungsgesetz? Habe ich das richtig gesagt?
Sehr gut,
ja. Stichwort Bürgergeld. Herr Jung, Sie sitzen ganz ungewohnt.
Kann die Bundesregierung noch mal kurz erklären, was jetzt noch der Unterschied zum alten Hartz-IV-System ist? Ich meine, Sie haben ja jetzt die Zumutbarkeiten angesprochen, neue Sanktionsmöglichkeiten. Es wurde ja gesagt, Bürgergeld ist quasi nicht mehr Hartz-IV.
So, jetzt das BMAS, glaube ich.
Also der Unterschied ist immer noch natürlich vorhanden. Wenn Sie sich daran erinnern, das alte System tendierte dahin, dass häufig auch in Helferjobs vermittelt wurde, um eben die Menschen in Arbeit zu bringen, die aber nicht sehr nachhaltig war. Jetzt geht es ja darum, den Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen. Wenn Sie, wie Sie wissen, 2/3 der langzeitarbeitslosen Menschen verfügen über keine Berufsausbildung. Und daher geht jetzt, ist der Vorrang, die Menschen weiterzubilden, auszubilden, anstatt in kurzfristige Jobs zu vermitteln. Die von Ihnen angesprochene Wachstumsinitiative, da sind ja nicht nur Verschärfungen drin, sondern es geht ja auch darum, Menschen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, zum Beispiel Förderinstrumente für Geflüchtete, Arbeitgeberzuschüsse, dann gibt es die Anschubsfinanzierung. Also da gibt es einige Maßnahmen, die jetzt nicht nur auf Verschärfung setzen, sondern natürlich auch auf erhöhte Arbeitsaufnahme bei den Langzeitarbeitslosen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kurz die Termine des Bundeskanzlers zur Konferenz in Hamburg. Sehe ich keine. Zum Gedenkzeremonie zum 7. Oktober auch in Hamburg. Sehe ich auch keine. Am Dienstag. Zum Rat nachhaltige Entwicklung der Jahreskonferenz der Teilnehmer des Bundeskanzlers. Sehe ich auch keine Fragen. Zum Treffen mit den Wirtschafts- und Finanzinstituten, den internationalen, auch am Dienstag, sehe ich Herr Jung. Bitte schön.
Herr Bestreit, welche Themen wird der Kanzler einbringen bei IWF, Weltbank und Co.? Oder welche Themen sind auf der Agenda? Gerade das Thema Vermögensverteilung wird ja vom IWF und OECD immer angemahnt in Bezug auf Deutschland, dass eine unzureichende Vermögensbesteuerung wachstumshemmend ist. Und die Bundesregierung macht da ja nichts.
Das wäre ja etwas, was dann wahrscheinlich eher von den Gesprächspartnern auf die Tagesordnung gebracht wird, nicht vom Bundeskanzler. Ich glaube, der Bundeskanzler wird sich sehr viel zum Thema Freihandel äußern und dann vor allem zuhören, was die fünf Vertreterinnen und Vertreter der Finanz- und Entwicklungsorganisationen ihm zu sagen haben. Das ist im Rahmen eines Mittagessens, was immer wieder auch die Möglichkeit zu einem tatsächlichen Gespräch, einem Austausch und nicht nur dem Austauschen der jeweils unterschiedlichen Positionen dient. Vielleicht können wir im Nachgang dazu Ihnen etwas mehr mitteilen als jetzt vor der Veranstaltung.
Zusatz?
Hätte ja sein können, dass ein Kanzler der SPD sich auch um Ungleichheit und Vermögensverteilung kümmern möchte.
Herr Jung, ich erspare Ihnen jetzt den ganz langen Sermon dessen, was diese Bundesregierung zu diesem Thema tut. Sie haben mich ja zu einer konkreten Veranstaltung befragt und dazu habe ich Ihnen geantwortet.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Termin? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Kabinett nächste Woche? Frau Buschow, ich habe Ihren Anliegen habe ich aufgenommen. Wir werden das gleich als Anschluss machen. Gibt es Fragen zum 35. Jubiläum der Friedlichen Revolution? Und ich nehme mal die drei Termine, die der Regierungssprecher genannt hat, einfach zusammen. Also von dem Jubiläumsveranstaltung bis zum Lichtfest. Gibt es Fragen dazu? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Besuch des Präsidenten des EU-Rates, Herrn Costa? Herr Warwick.
Ja, also im Großkontext Europarat. Heute hat der Europäische Rat ja, Entschuldigung, Sie gucken so kritisch.
Ja, ich gucke erst mal.
Nee, aber gut, also heute hat der Europäische Rat.
Es geht eigentlich um den Termin nächste Woche und nicht sozusagen um den Europäischen Rat als allgemein, was der heute.
Doch, aber das kriege ich zusammen, keine Sorge. Der Europäische Rat hat heute ja mit großer Mehrheit eine Resolution angenommen, die Julian Assange als politischen Gefangenen einstuft. Da würde mich interessieren, teilt die Bundesregierung diese Einstufung und plant denn Herr Scholz bei seinem Treffen mit Herrn Costa auch dieses Thema sich anzunehmen?
Ich kann Sie vielleicht korrigieren, der Europäische Rat hat eine solche Sache nicht beschlossen. Ich meine sicherlich den Europarat, das ist eine komplett andere Veranstaltung. Aber ich kann Ihnen auch zu dem Gespräch des Bundeskanzlers nächste Woche mit Herrn Costa im Vorhinein nicht sagen, wie granular die Gespräche werden. Es geht ja eine ganze Agenda, die Herr Costa dann als neuer Ratspräsident angeht. Und das wird sicherlich eine lange Liste sein. Und ob dann das Thema zur Sprache kommen wird, kann ich Ihnen im Nachgang sagen, aber nicht vorher.
Dazu, bitteschön. Also so, aber jetzt nicht zum Europa.
Nein, nicht zum Europa.
Zum Treffen mit Herrn Costa.
Genau, gut. Da, wie immer, werden Sie ja wahrscheinlich sagen, dass Sie nicht vorgreifen können, aber vielleicht können Sie ja mal skizzieren, welche Prioritäten denn der Kanzler mitnimmt zu diesem Treffen, weil er hat sich ja sicherlich schon über den Europäischen Rat Gedanken gemacht.
Jetzt ist das nicht der Europäische Rat das Thema, sondern dass der neue Ratspräsident dem Bundeskanzler im Prinzip ein wenig in seine Gedankengänge Einblicke gewährt, was Herr Costa in seiner 5-jährigen Amtszeit für Prioritäten zu setzen gedenkt. Und ich glaube, das ist ein Austausch. Und ansonsten haben Sie völlig richtig geraten, dass ich einem solchen Gespräch nicht vorgreifen kann. Die müssen dann erstmal stattfinden. Und der Bundeskanzler wird dann sicherlich, auch die Woche danach ist ja ein europäischer Rat, in Brüssel, da gibt es auch im Anschluss eine Pressekonferenz und dann wird er sicherlich sehr genau sagen, was ihn dort bewegt hat. Und wenn ich es richtig erinnere, werden wir auch im Vorfeld des Europäischen Rates wie üblich ein Briefing anbieten. Und da sind dann vielleicht die Prioritäten für den Europäischen Rat im Oktober auch nochmal abzurufen.
Genau, aber habe ich das dann also richtig verstanden, dass es dann nicht um die Vorbereitung des konkreten Europäischen Rates gehen wird? Weil das haben Sie ja gerade impliziert.
Wenn ich das impliziert haben sollte, wäre das nicht meine Absicht gewesen, weil Herr Costa ja erst am 1. Dezember sein Amt übernimmt und dann wäre das ein bisschen vergebliche Liebesmühe des Bundeskanzlers, sondern da geht es tatsächlich in diesem Gespräch um eine Information, sich die Prioritäten für die kommenden 5 Jahre des neuen Ratspräsidenten Costa anzuhören und mit ihm zu sprechen. Die beiden Herren kennen sich gut. Herr Costa war ja viele, viele Jahre portugiesischer Ministerpräsident und damit auch Mitglied im Europäischen Rat. Und insofern hat man viel Zeit in Brüssel miteinander verbracht. Und ab und an haben sich die Herrschaften auch in anderen Weltgegenden getroffen und haben miteinander ausführlich gesprochen. Und dieses Gespräch wird jetzt fortgesetzt in der neuen Funktion.
Danke.
Gibt es weitere Fragen zum Besuch von Herrn Costa? Herr Jessen nicht. Dass Sie weitere Fragen haben, habe ich gar keine Zweifel, Herr Jessen. gibt es Fragen zum Jubiläum von VNet, an dem der Bundeskanzler teilnimmt? Das sehe ich auch nicht. Gibt es, obwohl der Regierungssprecher gesagt hat, er könne noch nichts sagen, Fragen zum Besuch des US-Präsidenten schon mal? Dann warten wir das Briefing ab. Und dabei gibt es Fragen zum 75-jährigen Jubiläum des DGB bzw. der Teilnahme des Bundeskanzlers dazu? Das sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zur Reiseankündigung des Bundesinnenministeriums? Sehe ich auch nicht. Dann haben wir die vorgetragenen Themen alle abgehakt. Frau Buschow hat eine Frage zu einem Kabinettsthema, das nicht auf der Tagesordnung stand. Wenn ich das richtig sehe, da.
Beziehungsweise ist es die Frage, ob es heute drauf stand. In der letzten Woche war schon mal die Frage nach der Berufung der Ethikratsmitglieder, der Mitglieder für den Deutschen Ethikrat, die sich verzögert hat. Vermutlich ist das eine Frage ans Bildungsministerium. In der letzten Woche haben Sie gesagt, das soll nun zeitnah erfolgen. Deswegen die Frage, ist es heute erfolgt? Und wenn nicht, warum immer noch nicht?
Dann müssen wir mal, wenn da das.
Also ich kann Ihnen sagen, weil ich mich erinnerte an Ihre Frage aus der letzten Woche, die ich diesmal ganz genau gelesen habe, was da noch unter Personalien war. Und das war kein Punkt bei den Personalien. Und insofern gehe ich davon aus, dass das zeitnah weiterhin gilt. Aber die Kollegin aus dem BMBF mag das ergänzen.
Genau, letztlich ist aber die Quintessenz genau das, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat. Das ist tatsächlich also die Erarbeitung und Abstimmung der Vorschläge der Bundesregierung zur Berufung in den Deutschen Ethikrat hat für das Bundesministerium für Bildung und Forschung hohe Relevanz. Die Vorschläge der Bundesregierung werden im Bundeskabinett beschlossen. Darauf haben Sie ja gerade abgezielt und danach gefragt. Und ein zeitnaher Beschluss wird weiterhin angestrebt.
Es gibt ja auch Berichterstattung, dass es da Unstimmigkeiten gibt, wie man den Ethikrat besetzt, also als Nachfrage auch professionell. Deswegen vielleicht einfach mal die Nachfrage. Es ist ja schon ungewöhnlich, dass es so lange dauert. Gibt es die Bestrebung der Bundesregierung, den Ethikrat künftig thematisch anders, breiter, wie auch immer auszurichten? Warum das so lange dauert, dass man irgendwie an das Konzept nochmal richtig rangehen will? Ich will nur verstehen, warum es so lange dauert.
Wie gesagt, ich kann Ihnen weiter ausholen zu Überlegungen für die Zukunft, dazu sind mir jetzt keine bekannt. Was ich sagen kann, ist, dass wir weiterhin zeitnah anstreben.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Hinterleitner bei mir eine Frage angemeldet zum Thema Verbrennerverbot.
Ans BMWK, an Herrn Dr. Severin. Es gibt angesichts der Automobilkrise aus der Opposition Forderungen, das Verbrennerverbot zurückzunehmen. Nun gab es ja schon Überlegungen, den Zeitplan zu strecken. Gibt es die Überlegungen der Rücknahme auch? Wie stehen Sie dazu?
Also klare Aussage, dass Verbrenner aussteht. Bundesminister Habeck hat sich ja vor kurzem mit den Chefs der Automobilfirmen getroffen. Und dort kam heraus, dass die Planungssicherheit das entscheidende Kriterium dafür ist, dass die Unternehmen die Kraft finden und auch die Finanzmittel, die Investitionen zu tätigen. Und viel wichtiger als das konkrete Datum ist die Planungssicherheit. Und darauf haben Sie mehrfach hingewiesen. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, das Verbrenner aussteht. Es gilt für Neuwagen. Das heißt, ab 2035 sind nur emissionsfreie Autos noch werden zugelassen. Das ist das Datum. Und darauf richtet sich die Automobilindustrie ein.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Bernd eine Frage zum Thema Iran, beziehungsweise Angriff auf Israel angemeldet.
Bitte schön. Vielen Dank. Ja, es geht um Iran und die Frage, ob es Überlegungen gibt, Sanktionen zu verschärfen auf nationaler oder auch internationaler Ebene und da auch um den Aspekt, ob es eine Möglichkeit wäre, diesen sogenannten Snapback-Mechanismus in Kraft zu setzen oder geht das nicht, weil das nicht direkt was mit dem Atomabkommen zu tun hat.
Ja, also vielleicht zu den Maßnahmen, die wir getroffen haben. Wir haben den iranischen Botschafter heute einbestellt. Er war nicht in der Stadt. Sein Geschäftsträger ist dann erschienen und wir haben nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir den direkten iranischen Angriff auf das Staatsgebiet Israels auf das Allerschärfste verurteilen und dieser Angriff durch nichts zu rechtfertigen ist und haben den Iran dazu aufgerufen, weitere Angriffe auch über seine Verbündeten zu unterlassen. Das vielleicht vorweg, was sozusagen weitere Sanktionen angeht. Sicher wissen Sie ja, dass wir einen ganzen Instrumentenkasten an Maßnahmen haben, die wir uns jetzt gemeinsam mit unseren europäischen und internationalen Partnern anschauen werden. Es wird sicherlich auch ein Thema der Quintschalte sein, in der sich die Außenministerinnen und Außenminister aus den USA, Großbritannien, Frankreichs, Italiens und Deutschlands heute Nachmittag abstimmen werden. Sie wissen ja, dass wir uns als Bundesregierung in den letzten Monaten schon auch gegen teilweise erhebliche Widerstände auf EU-Ebene intensiv für weitere Sanktionen gegen den Iran eingesetzt haben. Das natürlich auch schon mit Blick auf die Eskalation in der Region. Nun hat Iran Israel massiv mit Raketen angegriffen und unsere Überzeugung ist, dass die EU hierauf reagieren muss. Aber wie gesagt, das liegt nicht alleine in der Hand der Bundesregierung, sondern das liegt sicher in der Hand der Europäischen Union und wir werden darüber jetzt in Brüssel mit unseren Partnern sprechen.
Es gab ja auch Überlegungen, die Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung einzustufen. Wie ist die Haltung der Bundesregierung dazu?
Denn die Position der Bundesregierung ist klar und unverändert. Wir sind für die Listung der Revolutionsgarden unter dem EU-Antiterror-Sanktionsregime und setzen uns hierfür auch bei unseren Partnern ein. Ich glaube, das Snapback-Verfahren in der Tat, das bezieht sich auf das JCPOA. Das sieht eine Reihe von möglichen Reaktionen im Rahmen des JCPOA vor und unter anderem solche Dinge wie die ausrufende Streitschlichtungsmechanismus. Und das wäre hier in diesem Sinne nicht einschlägig. Und es müsste sozusagen sehr genau geprüft werden, auch mit unseren Partnern im JCPOA.
Herr Jung.
Herr Fischer, gegebenenfalls Herr Hebestreit, war denn die Bundesregierung überrascht von diesen schrecklichen Angriffen des Iran, weil die Amerikaner wurden ja vorab informiert seitens des Irans, sodass man vermuten konnte, dass das auch ein bisschen abgestimmt war. Hat der Iran mit der Bundesregierung bzw. mit der EU sich ebenfalls ausgetauscht vorab?
Ich kann das alles, was Sie jetzt in Ihrer Frage darlegen, nicht bestätigen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass aufgrund der engen Zusammenarbeit, die wir mit unseren westlichen Partnerinnen und Partnern haben, es eine gewisse Vorwarnungszeit gegeben hat, die auch uns bekannt gewesen ist. Ja.
Wie interpretieren Sie denn, dass der Feind Israels die Alliierten Israels vorab informiert? Also warum macht der Iran das?
Ich weiß nicht, ob die Frage die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang ist. Die Frage ist ja, warum greift Iran mit mehreren hundert Raketen Israel an? Und das ist etwas, was wir aus Schärfter verurteilt haben. Der Bundeskanzler heute ausführlich, die Bundesaußenministerin hat sie dazu auch ausführlich geäußert. Und das ist da droht eine weitere Eskalation in einer Lage, die sowieso schon höchst angespannt ist. Und wir müssen alles tun, um einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Alle weiteren Spekulationen oder Interpretationen, wie man welches Verhalten zu beurteilen hat, überlasse ich gerne Ihnen. Ich möchte mich nur darauf verlegen, dass wir in großer Sorge sind, was die Entwicklung angeht und wir auf eine diplomatische Lösung hinwirken und alle Beteiligten auch. Es wird heute Nachmittag eine Schalte der G7-Staats- und Regierungschefs auch zu diesem Thema geben, indem man sich auch nochmal miteinander bespricht und vielleicht wissen wir da im Nachhinein auch noch etwas mehr. Wichtig ist, es bleibt die Grundlage, die UN-Resolution 1701, die klare Vorgaben macht, insbesondere an die Hisbollah, dass sie sich zurückziehen muss aus dem Grenzgebiet zu Israel. Hinter den Fluss, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Idani.
Also die Kollegen können das sehr gut im Protokoll ergänzen. Und damit schaffen wir es auch, dass mehrere tausend Israelis, die seit bald einem Jahr als Geflüchtete im eigenen Land sich aus dem Norden haben zurückziehen müssen, zurückkehren können in ihre Siedlungen. Das ist erstmal ganz wichtig und das ist auch die völkerrechtliche Grundlage für all das, was wir im Augenblick erleben.
Auch ein kurzer Zusatz, Herr?
Weil Sie gerade die Resolution angesprochen haben, hat der Kanzler ja gestern auch schon gefordert, die Resolution 1701 hat ja auch zum Inhalt den Rückzug aller israelischen Truppen aus dem libanesischen, also aus dem Südlibanon. Das unterstützt der Kanzler auch.
Die Grundlage ist die UN-Resolution 1701 und die umfasst alles, was Sie benannt haben, was ich benannt habe und was da sonst noch drin steht, was eben nicht zur Sprache kam.
Jetzt ist der Stuchlick dran.
Die Bundesregierung hat ja mehrfach von einer unkontrollierbaren Eskalation der Lage gewarnt. Hält die Bundesregierung die Lage im Moment noch für beherrschbar? Frage 1. Und die zweite, wenn Sie gestatten, wie wird die Bundesregierung versuchen, Einfluss auf die Player in der Region, namentlich auf Israel und den Iran zu nehmen? Was stellt sich die Bundesregierung da außenpolitisch vor?
Also die Definition, ob das beherrschbar ist oder nicht, die, glaube ich, kann ich von dieser Stelle aus schwer vornehmen. Im Augenblick ist es so, dass wir merken, dass es immer weniger beherrschbar werden kann. Und deswegen rufen wir auch dazu auf, diese Angriffe, dass der Iran seine Angriffe einstellt, genauso wie die Hisbollah ihre Attacken auf Israel einstellen muss. Die Frage, wie Deutschland außenpolitisch oder diplomatisch agiert, ich habe einen Hinweis gegeben, Herr Fischer hat einen Hinweis gegeben, was die Außenministerinnen und Außenminister miteinander besprechen. Wir sind auf vielen diplomatischen Ebenen unterwegs. Wir sprechen uns eng mit unseren Alliierten ab. Wir sind in regelmäßigen und engen Kontakt mit der israelischen Seite. Wir sind mit dem Libanon im Gespräch. Der iranische Botschafter bzw. sein Geschäftsträger wurde eingestellt. Es gibt natürlich auch Gesprächskanäle dahin. Wir sind mit vielen wichtigen Playern in der Region ständig im Austausch, um die Gespräche, die es ja geben muss und die zum Teil auch geführt werden, weiter voranzubringen. Und trotzdem ist das eine, wie in vielen diplomatischen Fragen, außenpolitischen Fragen, ein dickes Brett, das man bohren muss, eine schwierige Angelegenheit. Aber je mehr Partner sich daran beteiligen, je einheitlicher wir auftreten, desto wirksamer ist so etwas vielleicht.
Zusatz nochmal?
Herr Beschrei, ich will nicht so nahe treten, aber das, was Sie aufgezählt haben, die Kontakte der Bundesregierung und mit wem er im Kontakt stünde, das hören wir seit Monaten. Und wenn man aber sich die reale Lage vor Ort anguckt, dann ist die nicht besser geworden. Ich glaube, das habe ich aus Ihren Worten rausgesprochen. Ist es denn eine vernünftige Taktik, dann zu sagen, wir reden weiter mit allen, wir machen nichts anderes und zuzugucken, wie die Lage immer weiter eskaliert?
Ich habe jetzt, also erstmal treten Sie mir natürlich nicht zu nahe. Das ist völlig berechtigt, dass Sie diese Fragen stellen. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Und gleichzeitig habe ich bisher noch keinen klügeren Vorschlag gehört, wie man stattdessen agieren könnte. Und die Hoffnung, dass man indem man kräftig mit einem Fuß auftritt oder mit markigen Worten da etwas erreicht, ist eine, die der Realität mindestens so widerspricht wie der eigenen Lebenserfahrung. Und insofern wäre mein Rat, an der Stelle im Gespräch zu bleiben, miteinander Argumente auszutauschen, auch immer wieder auf die Vernunft zu hoffen. Und das sind schwierige Fragen, die miteinander zu bewegen sind. Wenn man sich den Nahen Osten anguckt, ist das ein Konflikt, der inzwischen schon bald Generationen läuft. Da ist, glaube ich, keine einfache Lösung anstrebbar. Es bleibt aber das, was seit den frühen 90ern eigentlich miteinander vereinbart ist, eine Zwei-Staaten-Lösung, eine Perspektive für auch einen eigenen Palästinenserstaat. Und gleichzeitig ist und bleibt es dabei, dass das Existenzrecht Israel von allen anerkannt und auch geschützt werden muss, auch allen Parteien in dieser Region. Herr Tufekci.
Herr Fischer, es fällt auf, dass die Außenministerin explizit Israel nicht zur Zurückhaltung aufgefordert hat, wo in ähnlichen Fällen, wo Israel Hezbollah-Stellung oder iranische Stellung angegriffen hat, der Iran und die Hezbollah immer zur Zurückhaltung aufgefordert worden. Warum ist das so?
Ja, lass mich vielleicht einfach mal sagen. Wir haben, Herr Jung hatte das ja vorhin angedeutet, Kenntnis von den Planungen gehabt und die Außenministerin hatte deswegen auch gestern noch einmal Kontakt mit ihrem iranischen Kollegen und hat da noch mal auf Zurückhaltung gedrängt und darauf gedrängt, diese Art von Angriff zu unterlassen. Ich habe dann vorhin gesehen, dass die iranische Seite verbreitet hat. Es habe danach noch ein Telefonat gestern Abend gegeben. Das ist so nicht richtig. Die iranische Seite hat eine Sprachnachricht an unsere Botschaft des iranischen Außenministers übermittelt, die diese dann weitergeleitet hat und indem die iranische Seite noch einmal versucht hat, der iranische Außenminister den nicht zu rechtfertigenden Angriff doch irgendwie zu rechtfertigen. Was unsere klare Haltung angeht, ist, dass es doch ganz klar ist, dass letztlich dieser Angriff vollständig grundlos war. Israel hat Iran nicht angegriffen und der Iran hat Israel angegriffen, jetzt mittlerweile schon zum zweiten Mal.
Es gab Angriffe auf iranische Generäle, es gab Angriffe auf die iranische Botschaft in Damaskus, das war iranisches Staatsgebiet und es wurden auch Hezbollah-Stellungen auch bombardiert in diesen Fällen. Also gefühlt bombardiert Israel den halben Nahen und Mittleren Osten. Wieso fordern Sie Israel nicht zur Zurückhaltung auf, wenn Sie wissen, dass das zu einem Flächenbrand enden kann?
Wir sehen alle, dass wir in eine Eskalationsspirale abrutschen können in der Region. Deshalb sind wir auch im Gespräch mit allen Seiten. Deshalb finden diese Quintschalten statt, deshalb findet das G7-Gespräch statt. Deshalb hatte die Außenministerin am Rande der Vereinten Nationen das Gespräch mit dem iranischen Außenminister. Deshalb hatte sie gestern nochmal Kontakt. Deshalb sind wir mit der israelischen Seite im Kontakt. Und ich glaube, wenn es eine gute Nachricht oder einen Lichtblick gestern gab, war, dass es gelungen ist, diese Angriffe durch in beeindruckender Weise durch die israelische Luftabwehr und verbündete Kräfte abzuwehren, so dass es zu keinen Personenschäden gekommen ist. Und ich glaube, wichtig ist auch festzuhalten, dass Besonnenheit eben auch Stärke ist.
Herr Warwick.
Ja, ich hätte auch noch mal eine Verständnisfrage, Herr Fischer, zu Ihrer Aussage, dass Israel Iran nicht angegriffen hat. Da würde mich dann tatsächlich interessieren, wie Sie zum einen der iranische Botschafter im Libanon, dessen Gesicht durch eine mutmaßlich israelische Sprengfalle zerfetzt wurde, das politische Attentat mitten in Teheran im Juli, worauf die Iraner auch auf Vergeltung verzichtet haben, zumindest nach eigener Darstellung, weil sowohl USA als auch EU zugesichert haben, dass es zu Friedensverhandlungen in Gaza und auch mit Libanon kommen sollte. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert davon, in welcher Einseitigkeit Sie hier sozusagen auf den Iran zeigen und bisher kein einziges kritisches Wort zur Rolle Israels verloren haben. Könnten Sie noch mal darlegen, wieso Sie da Israel komplett aus der Verantwortung nehmen?
Also ich glaube, was wir gestern gesehen haben, war ein massiver iranischer Angriff auf israelisches Staatsgebiet in einer präzedenzlosen Weise, der sogar noch eine andere Qualität hatte als der erste Angriff Irans auf Israel. Damals waren es ja zunächst Drohnen, die losgeschickt worden sind, mit ganz anderen Vorwarnzeiten. Also ich glaube, das sollte man alles nicht unterschätzen. Und ich glaube, die Dinge, die im Libanon passiert sind, ich sehe jetzt nicht, wie diese den Iran betreffen würden. Ich meine, dass möglicherweise ein iranischer General bei einem Treffen mit dem Führer der Hisbollah zugegen war, also bei eine terroristische Organisation unterstützt hat, das kann man jetzt nicht Israel vorhalten, würde ich mal sagen.
Zum einen hatte ich davon gesprochen, dass Israel mit einer Sprengfalle den iranischen Botschafter das Gesicht zerfetzt hat. Das ist mitnichten ein Militär gewesen. Und der Angriff, mutmaßliche Angriff Israels, der aber zumindest mal indirekt auch bestätigt wurde bei der Tötung des Hamas-Führers in Teheran, das war auch sicherlich nicht völkerrechtswidrig, auch nicht aus Sicht der Bundesregierung. Aber meine Frage zielt nochmal auf einen anderen Aspekt. Wenn man sich die Ziele anguckt, die anvisiert wurden vom Iran, dann waren das 2 Luftwaffenbasen nach aktuellem Stand, das Mossad-Hauptquartier und eine weitere militärische Installation, also ausschließlich militärische Ziele. Deswegen würde mich noch in der Bewertung des AA interessieren, wie sie bewertet, einerseits, soweit wir das zumindest wissen, widersprechen Sie mir gerne, ausschließlich militärische Ziele vom Iran angezielt. Wenn man sich anschaut, Israel im Libanon, in Beirut, werden zivile Wohnhäuser in dicht besiedelsten Wohnvierteln in Beirut und um Beirut herum beschossen. Wieso erscheint Ihnen die Inzielnahme von militärischen Objekten verurteilenswürdiger als Angriffe auf Wohngebiete in Beirut?
Erstmal nochmal zu dem Pager. Ich glaube, das war ein militärisches Kommunikationsinstrument der Hisbollah. Und ich bin mir nicht sicher, ob man davon ausgehen kann, dass der iranische Botschafter solcherlei Kommunikationsinstrumente militärischer Art einer terroristischen Organisation bei sich trägt. Das würde ich mal in den Raum stellen. So, was Selbstverteidigung angeht, hat Iran sich zwar auf das Selbstverteidigungsrecht berufen, aber von Selbstverteidigung kann man halt nur sprechen, wenn es um die Abwehr eines andauernden oder unmittelbar bevorstehenden Angriffs geht. Sonst ist es Vergeltung. Und dieses Vergeltungsmotiv haben wir ja gestern in den iranischen Stellungnahmen auch gesehen. Aber Vergeltung ist eben keine Kategorie des Völkerrechts. Vergeltungsschläge sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Und Iran hat, wie ich gerade sagte, diese militärische Aktion gestern Abend immer wieder auch als Rache, Vergeltung, Bestrafung bezeichnet. Aber diese Art von Schlägen sind völkerrechtswidrig. Und das heißt, der Angriff des Iran ist durch nichts zu rechtfertigen. Das iranische Regime hatte keine völkerrechtliche Begründung, um Israel anzugreifen.
Herr Jung.
Herr Fischer, Sie meinten gerade, dass es zu keinen Personenschaden gestern gekommen sei. Die IDF hat bekannt gegeben, dass ein 37-jähriger Palästinenser umgekommen ist. Zählen Sie Palästinenser nicht? Ich meine, das kommt jetzt ein bisschen komisch rüber, darum frage ich.
Herr Jung, dann ist mir da ein Lapsus unterlaufen. In der Tat, ich habe auch mitbekommen, dass offensichtlich in Hebron ein aus Gaza stammender Palästinenser von herabfallenden Trümmerteilen getroffen worden ist. Also insofern ist es nicht richtig, dass es keine Opfer gab. Aber ich glaube, was den Angriff anging und was die beabsichtigten Schäden angegangen ist und die beabsichtigten Opferzahlen, die man ja dahinter vermuten muss, wenn mit 180 massiven Raketen ein Land angegriffen wird, dann ist es doch so gewesen, dass die israelische Luftverteidigung gemeinsam mit durch die Unterstützung einiger Verbündeter sehr gut funktioniert hat und das Land vor wirklich noch viel schlimmerem Schaden bewahrt hat. Und es ist auch wahr, dass es offensichtlich in Israel Verletzte gegeben hat durch herabfallende Trümmerteile. Aber wenn man sich anschaut, was alles hätte passieren können, dann ist es, glaube ich, schrecklich, dass diese Dinge passiert sind. Aber es hätte noch viel, viel, viel schlimmer kommen können.
Zusatz? Noch eine Frage an Herrn Müller. Es wurde berichtet, dass eine A400M der Luftwaffe ein Cargo-Flugzeug in Tel Aviv gelandet ist, gestern oder vorgestern. Können Sie uns da die Hintergründe erklären? Was macht die Luftwaffe in Tel Aviv?
Also wir hatten am Montag einen Flug im Rahmen einer diplomatischen Luftabholung zum Herausfliegen von Botschaftspersonal und anderem. Ein A400M ist mir aktuell nicht bekannt.
Können Sie uns da vielleicht was nachreichen?
Wenn ich bis zum Ende der Rückbekannung was habe, liefere ich das nach.
Danke.
Dann ist Herr Jessen dran.
Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Herr Fischer, die israelische Regierung hat den UN-Generalsekretär zur unerwünschten Person erklärt und eine Einreisesperre verhängt mit der Begründung, er stärke Mördern, Vergewaltigern und Terroristen den Rücken, namentlich auch Iran erwähnt. Wie bewertet die Bundesregierung diese, wenn man so will, Brüskierung des UN-Generalsekretärs? Beschädigt oder erschwert das die Rolle der Vereinten Nationen bei der Suche nach einer friedlichen Konfliktlösung?
Ja, ich habe diese Meldung zur Kenntnis genommen. Wir alle wissen ja von den bestehenden Spannungen zwischen Israel und den Institutionen der Vereinten Nationen. Ich glaube, dieser Schritt ist nicht besonders hilfreich, denn am Ende braucht es ja mehr Gespräche und nicht weniger Gespräche. Und wir sollten uns nicht selbst Gesprächskanäle nehmen, die möglicherweise dazu beitragen können, eine Lösung herbeizuführen.
Bedeutet das, dass die Bundesregierung, die israelische Regierung bittet oder auffordert, diese Einreiseverweigerung, diese Ernennung zur Persona non grata zurückzunehmen?
Ich glaube, Sie haben gehört, wie ich die Entscheidung eingeschätzt habe, als nicht sehr hilfreich. Und in diesem Sinne werden wir uns sicher auch in unseren Kontakten mit der israelischen Seite äußern.
Herr Ratz.
Herr Fischer, ich wollte mal nachfragen, nach der Logik der gegenwärtigen Dynamik wäre ja Israel jetzt eigentlich am Zug, auf den iranischen Angriff zu reagieren. Was sollte die israelische Regierung nach Meinung der Bundesregierung jetzt tun?
Naja, also lass mich vielleicht nochmal so sagen, diese ganze Kaskade der Ereignisse, die wir jetzt beobachten, ist ja am 7. Oktober mit dem furchtbaren Terroranschlag der Hamas gegen Israel in Gang gesetzt worden. Dem haben sich am 8. Oktober aus eigenem Antrieb und ohne jegliche Not die Hisbollah angeschlossen, die Israel, den israelischen Norden bombardiert hat. Das hat dazu geführt, wie Herr Hebestreit ja schon ausgeführt hat, dass Zehntausende Israelis ihre Heimat im Norden Israels verlassen mussten und bislang nicht zurückkehren konnten. Und daraus hat sich diese Situation entwickelt, die wir jetzt sehen. Und gestern Nacht hat es einen präzedenzlosen Raketenangriff auf Israel gegeben. Wir appellieren an alle Akteure in der Region und rufen alle Akteure in der Region dazu auf, auch in unseren Gesprächen verantwortlich zu handeln. Und Sicherheit zeigt sich Stärke eben auch in Besonnenheit.
Herr Tufik-Nier.
Herr Fischer, Herr Hebestreit hat das Stichwort angedeutet, diplomatische Lösung. Wer könnte ein potenzieller Vermittler sein? Ein Land ist ja Katar in der Region, das gute Beziehungen zum Iran hat und auch zu Israel. Der katarische Emir wird in den nächsten Tagen auch in Berlin erwartet. Glauben Sie, dass Katar so eine Rolle spielen könnte, zumindest zu deeskalieren in diesem Konflikt?
Ich glaube, Katar ist sicher einer der Staaten, eines der Länder, was einen Beitrag dazu leisten kann, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Katar ist ja auch in die Gespräche über die Waffenruhe in Gaza eingebunden, die ja auch weitergehen und von der wir hoffen, dass sie auch zu einem Abschluss kommen, zu einem guten Abschluss kommen und dann dazu führen, dass die letzten israelischen Geiseln freigelassen werden.
Herr Stuchlik.
Plant denn die Bundesregierung, vielleicht auch eine Frage ans BMVG, weitere Evakuierungen von deutschen Staatsbürgern oder Mitglieder von deutschen Botschaften aus der Region, also nicht nur aus dem Libanon, sondern möglicherweise eben auch in der weiteren Umgebung? Und wenn dem so ist, welche Vorbereitungen werden da getroffen?
Ja, Herr Stuchlik, Sie wissen, dass wir üblicherweise im Nachgang von möglichen Flügen oder anderweitigen Aktionen berichten. Das hat Sicherheitsgründe. Insofern habe ich heute jetzt aktuell nichts mitzuteilen. Unsere Aufgaben im Rahmen der nationalen Krisenvorsorge sind natürlich da und die werden von uns wahrgenommen. Wir sind darauf vorbereitet und beobachten die aktuelle Lage und stimmen uns über die Ressorts natürlich auch ab, sehr genau, um bei Bedarf diesen Auftrag auch zu erfüllen.
Ich kann noch ergänzen, dass der Krisenstab der Bundesregierung heute Morgen unter Leitung von Staatssekretär Bagger im Auswärtigen Amt zu der aktuellen Lage getagt hat und es dort darum ging, sich nach den dramatischen Entwicklungen der letzten Stunden ein Lagebild zu verschaffen und auch zu analysieren, sozusagen, welche unserer Szenarien, die wir so im Kopf haben, wo wir weiter ausplanen müssen, welche Szenarien möglicherweise jetzt in den Blick gekommen sind, wie sich das Lagebild verändert hat und welche veränderten Lageeinschätzungen und Handlungseinschätzungen sich daraus ergeben. Und bestimmte Dinge können wir hier nicht sagen, auch zum Schutz der operativen Sicherheit der Beteiligten.
Ich erlaube mir aber noch eine Ergänzung, wenn ich darf, Herr Stuchlik, und zwar auch der Flug am Montag war keine Evakuierung, sondern da diplomatische Luftabholung. Es sind auch für uns im Bereich der Operationsform wichtige Unterschiede und auch zwischen den Ressorts natürlich so abgestimmt und so war der Bedarf auch.
Aber ich entnehme jetzt aus den Antworten, dass die Bundesregierung durchaus um die Sicherheit deutscher Staatsbürger in der Region besorgt ist.
Naja, was Sie wissen, ist, dass wir ja schon seit mehreren Monaten, praktisch seit dem 7.10. haben wir zum Beispiel eine Ausreiseaufforderung für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Libanon und wir haben diese jetzt im Juni nochmal verschärft und dringend zur Ausreise aufgerufen. Insofern in der Tat sind wir besorgt. Wir haben ja auch am Dienstag war das, glaube ich, nee, am Montag war das den einen Flug mithilfe der Luftwaffe durchgeführt, bei dem Angehörige von Botschaftsmitarbeitern, einige Botschaftsmitarbeiter, aber auch über 60 besonders gefährdete Deutsche aus dem Libanon ausgeflogen sind. Und wir haben das ja im Rahmen einer diplomatischen Abholung gemacht, um diese eben bei der Ausreise zu unterstützen, die jetzt nochmal deutlich schwieriger geworden ist, wovor wir ja die letzten Monate gewarnt haben.
Herr Warwick.
Herr Fischer, noch eine kurze Verständnisfrage. Sie haben eben die Angriffe des Irans als Vergeltungsschläge bezeichnet, unter anderem auch darauf verwiesen, auf entsprechende Äußerungen von iranischer Seite und die seien daher völkerrechtswidrig gewesen. Da würde mich noch interessieren, nach dem 7. Oktober hat Israel ja in seine Militäroperation, gibt es ja auch zahlreiche Zeugnisse davon, ebenfalls in der Sprache der Vergeltung und Rache begleitet. Dem sind bisher 40.000 Palästinenser zum Opfer gefallen, davon Großteil Frauen und Kinder, zumindest mehrheitlich Frauen und Kinder. Können Sie mir noch darlegen, wieso Sie diesen Aspekt der Vergeltungsangriffe nicht für die militärische Operation der Israelis in Gaza benutzen?
Der Unterschied liegt ja auf der Hand. Am 7. Oktober hat es einen brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel gegeben mit mehr als 1.100 Todesopfern. Und dass Israel darauf reagieren kann und dass Israel dagegen das Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des humanitären Völkerrechts zusteht, ist, glaube ich, unzweifelhaft. Das Entscheidende ist, dass das humanitäre Völkerrecht bei den Operationen eingehalten wird und die Dinge, die getan werden, verhältnismäßig sind. Und das Gleiche gilt auch für die Hisbollah. Also ich habe ja vorhin schon einmal dargelegt, dass diese Terrororganisation am 8. Oktober vollständig unprovoziert mit Angriffen auf Nordisrael begonnen hat. Und auch dagegen steht einem natürlich das Selbstverteidigungsrecht im Rahmen des Völkerrechts zu.
Zusatz?
Meine Frage zielte darauf, dass selbst von ministerieller Ebene die israelische Regierung mehrmals auch von Rache und Vergeltung gesprochen hat. Und die Art der Weise der Kriegsführung deutet ja auch darauf hin, dass es sich da unter Umständen auch um Vergeltungsschläge und nicht um Selbstverteidigung gehandelt hat. Die hohe Zahl an toten Zivilisten deutet daher auch darauf hin. Deswegen würde ich nochmal sicher gehen, die Bundesregierung sieht in dem israelischen Vorgehen in Gaza keine Form von Vergeltung, sondern nur von legitimer Selbstverteidigung.
Wir haben diese Äußerung zur Kenntnis genommen und wir haben die ja auch hier immer wieder kritisiert. Aber wenn man sich sozusagen die völkerrechtliche Substanz anschaut, dann ist das eine, dann kann Israel sich auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen berufen und Iran kann das für diesen Angriff, den es durchgeführt hat, eben nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und was die israelische Operationsführung in Gaza angeht, haben wir uns an dieser Stelle ja auch schon häufiger darüber unterhalten und haben auch häufiger schon dargestellt, dass wir erwarten, dass Israel bei seinen Einsätzen die Zivilbevölkerung schützt und zwar auch besser schützt, als es in der Vergangenheit war.
Herr Jung nochmal.
Ja, nur kurz eine Endfrage. Herr Fischer, fallen Invasionen unter Selbstverteidigung?
Naja, es geht halt darum, die Gefahr, die es gibt, in angemessener Weise zu bekämpfen.
Ja, aber eine Invasion fremden Staatsgebiets?
Naja, wenn.
Aber habe ich bisher noch nicht gehört, dass das unter Selbstverteidigung
fällt. Ich weiß nicht, worauf Sie sich beziehen. Wenn es jetzt, natürlich steht Israel gegenüber der Hamas das Selbstverteidigungsrecht zu. Und wenn die Hamas sich nur in Gaza bekämpfen lässt, dann ist es durchaus vom Völkerrecht gedeckt. Und wenn in Südlibanon entgegen der Resolution 1701 der Vereinten Nationen Hisbollah-Kämpfer stationiert sind, die Israel auch immer wieder beschießen, dann kann man zumindest Artikel 51 nicht einfach vom Tisch wischen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
Ich habe noch eine Nachreiche.
Ah ja, bitteschön.
Genau, Herr Jung, zum A400M. Also es gab gestern einen A400M-Flug mit einem Transportflugzeug. Es war ein sogenannter Routineversorger, der Länder in Europa, aber auch dort im Nahen Osten angeflogen hat und dann über einen reinen Transportauftrag wieder zurückgekehrt ist oder heute zurückkehren wird. Vielleicht zur Erläuterung, Routineversorger versorgen in der Regel Angehörigen der Botschaften und wie gesagt, waren in anderen Ländern auch. Und dann wird im Grunde, geht es dort um Fracht, die abgeliefert wird. Es kann zum Beispiel Post sein.
Ja. Herr Jessen dazu noch.
Kann Fracht auch Rüstungsgut bedeuten?
Herr Jessen, Sie kennen ja hier unsere Aussagen. Ich habe Ihnen dazu nichts mitzuteilen, aber nach meiner Kenntnis war es ein Routineversorger der Botschaften, wie wir ihn monatlich teilweise je nach Land und je nach Region mehrfach durchführen.
Ja, ja. Deswegen habe ich auch nicht konkret nachgefragt. Sie sollen ja hier keine Geheimnisse unzulässigerweise offenbaren. Aber die grundsätzliche Frage, ob Fracht an Bord eines militärischen Frachtflugzeugs auch Rüstungsgut bedeuten kann? Die könnten Sie doch vielleicht grundsätzlich beantworten.
Im Rahmen eines Routineversorgers versorgen wir im Grunde durch normale Versorgungsgüter die Botschaften und Botschaftspersonal oder anderes Personal der Bundeswehr in der Region. Mehr habe ich dazu nicht mitzuteilen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht, denn das ist ja Delft erstmal mit einem anderen Thema dran. Ist das hier Mikrofon? Ist denn das da?
Herr Bestritt, ich habe eine Frage zu den geplanten Strafzöllen gegen chinesische Elektroautos. Da hat der Bundeskanzler heute in einer Rede beim GBA gesagt, dass er auf jeden Fall darauf setze, dass diese Verhandlungen mit China weitergehen. Kann man das jetzt dahingehend interpretieren, dass Deutschland sich am Freitag enthalten wird? Oder wie geht das zusammen? Weil eigentlich soll ja eine Entscheidung fallen. Und wenn die Entscheidung positiv fällt, dann muss es ja eigentlich keine weiteren Gespräche mit China geben. Also dann kommen einfach diese Strafzölle jetzt. Oder wie ist das zu verstehen? Oder ist da so ein Mittelweg geplant jetzt?
Also, Herr Delfs, wie Deutschland am Freitag abstimmen wird, das befindet sich im Augenblick regierungsintern in der Debatte. Da habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts mitzuteilen. Grundsätzlich ist es aber so verstehe ich auch den Beschluss von Freitag, dass es jetzt darum geht, die Gespräche mit der chinesischen Seite weiter fortzuführen. Das strebt auch die EU-Kommission an. Es ist mitnichten so, dass wenn man jetzt sich auf Strafzölle einigen würde, Konjunktiv, und sie dann in Kraft treten, dass damit das Ende der Gespräche ist. Sondern es ist klar, dass das, was der Bundeskanzler und verschiedene andere immer wieder deutlich gemacht haben, dass man keinen Handelskrieg mit der chinesischen Seite möchte, sondern zu einer verhandelten gemeinsamen Position kommen wird, dass man dieses Bestreben weiter fortsetzt. Und auch die EU-Kommission ist bestrebt dabei, diese Gespräche, die ja laufen seit einigen Wochen, auch zu einem Erfolg zu führen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es diesen Erfolg nicht. Und deswegen gibt es die Abstimmung am Freitag, ob man mit den Zöllen so vorangeht, wie das die EU-Kommission vorhat.
Eine Frage noch, wovon macht die Bundesregierung jetzt die Entscheidung über ihr Abstimmungsverhalten am Freitag abhängig? Also im Verlauf der Verhandlungen?
Das ist eine Diskussion im Augenblick innerhalb der Bundesregierung, die welche Position sie zu der Frage, ob man die Zölle beschießen solle oder nicht, einnimmt. Herr Ratz dazu.
Ja, Herr Hebestreit, zwar noch recht frisch, aber nach dem Treffen des Kanzlers mit dem französischen Präsidenten streben Deutschland und Frankreich eine gemeinsame Position am Freitag an.
Jetzt sind die Zeitläufe so gewesen, dass ich, bevor der französische Präsident mit dem Bundeskanzler aus dem gemeinsamen Gespräch gekommen ist, Vier-Augen-Gespräch gekommen ist, habe ich jetzt keine Rückmeldung. Ich würde jetzt mutmaßen müssen, ich würde mich nicht darauf einstellen, dass die französische Seite dort sich anders verhält, als sie das in den vergangenen Tagen deutlich gemacht hat. Aber da müssten wir nochmal nacharbeiten, sollte sich da eine Änderung in den letzten 45 Minuten ergeben haben.
Herr Jung dazu.
Welche Vergeltungsmaßnahmen chinesischer Seite befürchtet die Bundesregierung?
Das wäre jetzt eine Spekulation, an der ich mich nicht beteilige, sondern was ich immer sagen kann, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland sicherlich eines der am meisten mit der Weltwirtschaft verflochtenen Volkswirtschaften hat, sowohl was den Import als auch den Export angeht. Das heißt, alle Handelshemmnisse, alle Handelshindernisse, alle Handelsstreitigkeiten wirken sich immer auch insbesondere auf Deutschland aus. Und insofern sind wir bestrebt, einerseits einem ganz anderen Thema, aber auch Handelsabkommen, Freihandelsabkommen zu vereinbaren, die den Handel erleichtern in der Welt. Und zum Zweiten Streitigkeiten möglichst gütlich beizulegen und nicht in solche Konflikte hineinzuschlittern. Und deswegen bemühen wir uns ja auch so sehr bei der Frage der E-Mobilität. Und wenn Sie die Äußerungen deutscher Autofirmen und Ähnliches ansehen, können Sie ein bisschen ermessen, welche Gefahren gesehen werden. Die kann ich aber hier nicht aus eigenem Anschauen noch mal deutlicher darlegen. Da würde ich an diejenigen, die diese Befürchtungen haben, verweisen. Das sind speziell die großen deutschen Autohersteller.
Genau, die warnen ja davor, dass China die Preise für Rohstoffe und Batterien, die für die E-Auto-Herstellung notwendig sind, deutlich anheben könnte. Herr Severin, ist das eine realistische Befürchtung oder erzählen die Autohersteller da Quatsch?
Naja, das ist ja auch eine hypothetische Frage. Was wird China machen, wenn wir was tun? Und das können wir tatsächlich nicht sagen, wie Herr Hebestreit schon gesagt hat. Minister Habeck hat immer deutlich gemacht, dass es darum geht, einen Handelskrieg zu vermeiden. Andererseits aber auch, dass es um Wettbewerbsgleichheit mit China geht. Und zwischen diesen beiden Polen entwickelt sich ein Spannungsfeld und in diesem Spannungsfeld ist jetzt zu entscheiden. Das ist keine leichte Entscheidung. Und die trifft die Bundesregierung jetzt und wird sie am 4., am Freitag, in die Abstimmung einbringen.
Herr Kollege.
Herr Hebestreit, Sie waren ja letzte Woche, Zitat, nicht ganz sicher, ob der französische Präsident noch gegen die Zölle ist. Und das würden wir dann nächste Woche sehen, haben Sie gesagt. Haben Sie da jetzt neue Erkenntnisse? Sind Sie jetzt sicherer? Und wie sieht die Position da aus?
Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, dass ich nicht mehr den französischen Präsidenten zu diesem Thema hören konnte, weil das Gespräch unter vier Augen zwischen dem Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten abgelaufen ist. Meine mich aber das ist schon mehrere Minuten her zu erinnern, deutlich gemacht zu haben, dass ich nicht von einer deutlichen Veränderung gegenüber dem, was Sie jetzt auch beim französischen Präsidenten in den letzten Tagen wahrgenommen habe, ausgehe.
Gab es denn dann aber einen Grund, warum Sie sich nicht ganz sicher waren letzte Woche?
Immer Gründe, warum ich Dinge sage, die ich sage.
Die Sie nicht ausführen wollen?
Ja.
Okay. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist der Kollege dran.
Ist die Mikro?
Ja. Ja, Carsten Wiedemann, Tagesspiegel Background. Herr Severin, gestern hat der Abteilungsleiter Steinberg gesagt, dass die Alarmstufe bei der Gasversorgung, die ja noch gilt, seit über 2 Jahren, glaube ich, dass die eventuell bald aufgehoben werden könnte. Da wollte ich fragen, ob Sie dazu Details sagen können, wann das passiert und was Kriterien dafür sind, dass diese Lage aufgehoben wird.
Bei welcher Gelegenheit hat er das gesagt?
Er hat das bei der Tagung des Handelsblatts gesagt.
Dazu kann ich jetzt nicht sagen, da muss ich Ihnen was nachreichen.
Okay.
Das mache ich gerne, aber ich weiß es jetzt einfach nicht.
Gut, dann warten wir dort auf die Nachreichung und dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema dran.
Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Herr Fischer, könnten Sie uns etwas sagen über die Rolle von Herrn Rolf-Dieter Reinhardt in Afghanistan? Die Minenräumorganisation HALO hat darüber berichtet, dass er sie dort besucht habe bei Minenräumaktionen. Und er wurde bezeichnet als deutscher Geschäftsträger für Afghanistan. Also ist Deutschland damit in Afghanistan diplomatisch offiziell vertreten? Welche Rolle hat er dort? Welche Aktivitäten nimmt er dort wahr?
Ich kann Ihnen zu dem Fall nichts sagen, weil er mir einfach nicht bekannt ist. Aber an dem Stand hat sich nichts geändert. Wir haben unsere Botschaft in Kabul geschlossen.
Ja, aber wenn eine internationale NGO, die auch von Deutschland unterstützt wird, in Text und Bild berichtet von diesem Besuch und Herrn Reinhardt, der ja als Diplomat durchaus nicht unbekannt ist, als Geschäftsträger bezeichnet, dann wäre es schön, wenn Sie doch nachliefern können, welches seine konkrete Funktion dort ist, wo er stationiert ist, möglicherweise in Doha, und ob er auch mit der afghanischen Regierung zum Beispiel über Fragen von Rückführung spricht oder was er dort macht.
Das ist also was richtig ist, und das haben wir hier auch gelegentlich gesagt, dass wir ein Verbindungsbüro in Doha unterhalten, das für Afghanistan zuständig ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Herr Reinhardt dort eine Rolle hat und welche Rolle er hat, aber es ist natürlich auch so, und das haben wir hier auch gelegentlich gesagt, dass es durchaus punktuelle Kontakte mit den Taliban gibt. Und das heißt natürlich auch, dass es immer mal wieder Gespräche auch in Afghanistan gibt. Ob es sich um so ein Gespräch gehandelt hat oder müsste ich klären.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Jung noch mal auf meiner Liste mit einem neuen Thema.
Ja, ganz kurz, weil es da jetzt Berichterstattung gab, Herr Hebestreit. Können Sie dementieren, dass der Kanzler plant, mit Herrn Putin zeitnah, beziehungsweise zumindest im Vorfeld des G20-Treffens in Brasilien zu telefonieren?
Fragen, die mit können Sie dementieren oder ausschließen, sind immer schwierig. Ich glaube, da gibt es gar keinen neuen Stand. Der Bundeskanzler hat es wiederholt gesagt, dass er in der Vergangenheit mit dem russischen Präsidenten immer mal wieder telefoniert hat. Das letzte Telefonat ist vom Dezember 2022, glaube ich, stammt das. Und er hat zu verschiedenen Gelegenheiten immer mal wieder angedeutet, dass er das auch wieder tun werde, wenn es sinnvoll erscheint. Und er hat das, glaube ich, als wir in New York waren, auch nochmal auf eine ähnliche Frage ähnlich formuliert. Und viel mehr kann ich dazu Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Erscheint ihm denn die Lage aktuell als sinnvoll, mit dem russischen Präsidenten zu reden?
Das wäre ja im Augenblick durch die, also eine kluge Nachfrage durch die Hintertür, würde ich dann eine weiterreichende Antwort geben, als ich der ersten Antwort geben wollte. Und dann bleibe ich doch lieber bei meiner ersten Antwort.
Schade.
Man muss auch immer wieder sagen, dass sich die Lage auch immer wieder sehr schnell verändern kann, sowohl was Einschätzungen angeht, als auch was aktuelle Entwicklungen angeht.
Gibt es weitere Gespräche?
Ich kann noch zu Herrn Reinhardt nachliefern, um das jetzt irgendwie abzuschließen hier. In der Tat, der Kollege Reinhardt, der in unserem Verbindungsbüro in Doha tätig ist, war in Afghanistan und hat dort auch Projektbesuche durchgeführt, unter anderem bei der von Ihnen erwähnten Organisation HALO und Save the Children. Und Sie wissen ja, dass wenn wir mit den de facto Vertretern in Afghanistan in Kontakt treten, wir diese Kontakte nutzen, um uns für die Menschen in Afghanistan einzusetzen, insbesondere für die Rechte von Mädchen und Frauen. Und in diesem Zusammenhang finden dann auch diese Art von Projektbesuche statt, weil Sie ja wissen, dass wir auch weiterhin Projekte im Rahmen der humanitären Hilfe in Afghanistan fördern.
Nachfrage?
Ja. Ja, die Unterstützung für humanitäre Hilfe ist ein Aspekt, den Sie jetzt betonen. Meine Frage war ja aber gewesen, ob er im Rahmen möglicher Regierungskontakte mit den Taliban dann auch über Rückführungsfragen gesprochen hat. Das ist ja doch ein sehr anderes Thema. Vielleicht könnten Sie da im Zweifelsfall auch noch nachliefern.
Die Fragen der Rückführung liegen ja beim BMI.
Herr Jung dazu.
Hat der Reinhardt sich nur mit HALO und Save the Children getroffen? Wenn nicht, mit wem noch?
Herr Jung, ich habe Ihnen sozusagen die Frage von Herrn Jessen ging in Richtung Hilfsorganisation HALO, weil HALO berichtet hatte. Das haben mir die Kollegen jetzt bestätigen können, aber mir liegt in der Tat nicht das gesamte Besuchsprogramm von Herrn Reinhardt vor.
Das können Sie uns ja nachrechnen.
Da habe ich auch kein Problem
mit. Wenn er vielleicht die afghanische Seite getroffen.
Das ja, ich habe ja schon gesagt, dass und das wissen Sie ja auch, dass wir auf technischer Ebene punktuell immer wieder mal mit Vertretern der de facto Regierung in Afghanistan in Kontakt treten und uns ja in Doha, aber auch es gibt immer mal auch Reisen nach Afghanistan. Da haben wir hier ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Und wie gesagt, diese Reisen werden dafür genutzt, dass wir uns für die Menschenrechte dort einsetzen und insbesondere versuchen, die Situation der Frauen und Mädchen zum Besseren zu wenden.
Erstmal Herr Jessen nochmal.
Und es ist, wie gesagt, findet das alles auf technischer Ebene statt.
Ja, dem Hinweis von Herrn Fischer folgend, die Frage ans BMI, hat das B oder führt das BMI vermittelt über die Person von Herrn Reinhardt mit den Taliban Rückführungsgespräche?
Herr Jessen, ich glaube, das haben wir hier schon mehrmals besprochen in diesen Räumlichkeiten. Wir führen vertrauliche Gespräche, um Rückführung nach Afghanistan zu ermöglichen. Wir haben bereits Rückführung nach Afghanistan wieder ermöglicht. Aber nein, wir sind nicht in Kontakt mit der de facto Regierung in Afghanistan.
Das heißt, Herr Reinhardt spielt bei diesen Gesprächen keine Rolle als Person?
Das ist mir nicht bekannt, in der Tat.
Herr Jung nochmal?
Ja, hat der Reinhardt technische Gespräche in Afghanistan geführt?
Wie gesagt, es tut mir furchtbar leid.
Können Sie uns dann nachreichen?
Ja, das werde ich auch tun, aber es tut mir furchtbar leid, dass ich nicht auf den Social Media Post von HALO hier vorbereitet war und deshalb das Gesamtbesuchsprogramm von Herrn Reinhardt nicht kenne. Das, was wir Ihnen mitteilen können, reichen wir Ihnen gerne nach.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gibt es weitere Themen, die ich jetzt nicht gesehen habe? Herr Wacker.
Ja, ich noch mal zu meinem Fauxpas Europäischer Rat, Europarat zurückgekommen. Die Antwort würde mich trotzdem interessieren. Also heute hat der Europarat mit großer Mehrheit eine Resolution angenommen, die Julian Assange als politischen Gefangenen eingestuft hat. Da würde mich interessieren, teilt bzw. folgt die Bundesregierung denn dieser Einschätzung des Europarats?
Herr Waffe, ich fürchte, ich muss noch mal präzisieren. Es war die parlamentarische Versammlung des Europarats, nicht der Europarat. Und die parlamentarische Versammlung, der gehören Abgeordnete von Parlamenten aus 46 Europaratsmitgliedstaaten an. Und sie haben dort eine beratende Funktion. Und wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, was die Abgeordneten dort verabschiedet haben, schauen uns das jetzt genau an. Aber gleichzeitig gilt natürlich auch, dass wir Entscheidungen anderer Verfassungsorgane, und dazu gehören nun mal Abgeordnete des Deutschen Bundestages, auch nicht kommentieren.
Zusatz?
Jetzt haben allerdings auch die, wenn man es denn so sagen will, die Ampelvertreter, also zumindest die anwesenden SPD- und Grünmitglieder des Parlamentarischen Rats, des Europarats, für diese Resolution gestimmt. War denn diese Abstimmung zuvor mit dem Kanzler besprochen? So auf Fraktionsebene, ich weiß.
Nein. Also das würde auch dem Selbstverständnis eines selbstbewussten Abgeordneten nicht entsprechen. Und Herr Fischer hat ja die eingeordnet, worum es da geht. Und insofern ist es jetzt erstmal so, dass die Bundesregierung zur Kenntnis genommen hat, was dort entschieden worden ist. Und gleichzeitig hat die Bundesregierung begrüßt, dass Herr Assange mit einer, also für alle Beteiligten ja offenbar, guten Lösung aus der Haft freigekommen ist und in seine Heimat ausreisen konnte. Und insofern ist das jetzt erstmal das, was im Vordergrund steht. Und gleichzeitig hat die Außenministerin sich wiederholt auch immer wieder für Herrn Assange eingesetzt und das auch öffentlich kundgetan. Und insofern glaube ich, sind das jetzt Fragen, die an anderer Stelle zu stellen sind. Es gibt ja auch den Deutschen Bundestag, der hat auch eine Pressestelle, und dann kann man da nachfragen. Die einzelnen Abgeordneten haben sicherlich eine Meinung.
Dann Frau Dawson, in einem anderen Thema noch.
Ja, mit einer Frage ans BMI. Zu den, wie die Ministerin selber sagte, Dankeschön, schnelleren und effektiveren Rückführungen in die Türkei abgelehnter und ausreisepflichtiger Asylbewerber. Da haben wir hier am Montag ja schon drüber gesprochen. Ich wüsste gerne vom BMI, ob es da einen aktuellen Stand gibt, also ob es in den vergangenen Tagen Rückführungen ausreisepflichtiger türkischer Staatsbürger gab. Und ob Sie uns sagen können, ob es entsprechende Vorbereitungen für die nächsten Tage gibt und falls ja, in welcher Größenordnung und in welchem Zeitraum?
Ich kann meinen Ausführungen hier vom Montag nichts hinzufügen, weil insbesondere die Frage nach Zahlen, die Sie ja gestellt haben, und konkreten Maßnahmen, das obliegt den Bundesländern, die organisieren das auch, die melden das an. Insoweit liegen mir diese Informationen nicht vor und kann ich nicht von hier aus ergänzen.
Nachfrage, es gibt ja Berichte, nach denen sogar auch schon Namenslisten in Ankara vorliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das rein auf Ebene der Länder läuft, zumal die grundsätzliche Vereinbarung ja auf Bundesebene getroffen wurde.
Auch da verweise ich gerne auf die Ausführung vom Regierungssprecher und von mir am Montag. Wir sind in Gesprächen mit Herkunftsländern zur besseren Rückkehrkooperation und insbesondere auch mit der Türkei. Diese Gespräche sind aber vertraulich und das bitte ich zu respektieren.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Ich sehe auch keine anderen Fragen. Herr Jessen hat noch eine Frage. Na, dann wollen wir die mal nicht unterdrücken, Herr Jessen.
Ja, bitte. Kann schnell gehen. Herr Severin, sieht die Bundesregierung die Funktionsfähigkeit des Sachverständigenrats, der sogenannten Wirtschaftsweisen, dadurch gefährdet, dass inzwischen Mitglieder des Sachverständigenrates vor Gericht über Verfahrensweisen und Compliance-Regeln miteinander streiten?
Die Verfahrens... also in welcher Weise der Sachverständigenrat arbeitet, da gibt es ein Gesetz darüber, da gibt es interne Regeln, die sie sich selber gesetzt haben. Und diesen Regeln entsprechend werden dort die Diskussionen geführt, auch über die Themen, die Sie angesprochen haben. Aber wir haben keine Hinweise darauf, dass die Funktionsfähigkeit des Sachverständigenrates dadurch gestört ist.
Also die Tatsache, dass ein Mitglied des Sachverständigenrates, konkret Frau Grimm, jetzt vor Gericht gegen andere Mitglieder beziehungsweise von Compliance-Regeln, Verfahrensregeln klagt, ist aus Sicht Ihres Hauses keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit des Rates.
Das Besondere an dem Rat ist ja, dass er unabhängig agiert. Das heißt, die Probleme, die in der Amtsführung und der Arbeitsweise des Rates auftauchen, erstmal intern geklärt werden. Und dann, wenn das nicht möglich ist, wenn dort rechtliche Grundlagen angesprochen werden, Rechtswidrigkeiten, dann erst würde wahrscheinlich unser Haus dort in Aktion treten. Aber noch vertrauen wir darauf, dass der Sachverständigenrat diese Probleme intern löst. Denn wie gesagt, der ist ja unabhängig. Und deswegen achten wir sehr darauf, dass wir dort wirklich nur eingreifen, wenn es absolut nötig ist. Und das ist zurzeit noch nicht so. Wir vertrauen darauf, dass der Sachverständigenrat diese Probleme selber lösen kann.
Herr Jung dazu.
Ja, aber ist es jetzt nicht nötig, wenn die sogar sich so zerstritten haben, dass sie vor Gericht ziehen? Also eigentlich müsste das BMWK doch jetzt einschreiten.
Ja, das ist Ihre Einschätzung.
Nee, das haben Sie ja gerade erzählt.
Wir beobachten das sehr genau und noch vertrauen wir darauf, dass der Sachverständigenrat seine Probleme selber lösen kann. Und wie gesagt, wir gucken uns das genau an, aber er ist erstmal unabhängig. Und das ist auch ein hohes Gut, diese Unabhängigkeit, denn er hat ja eine beratende Funktion. Und darauf achten wir auch bei der Konfliktlösung, dass diese Unabhängigkeit tatsächlich, ich würde sogar sagen, ausgereizt wird.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Ansonsten sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich für heute. Ich wünsche einen schönen Feiertag morgen und ein schönes Wochenende schon heute.